Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist der Wochenspruch für diesen Sonntag, Jubilate, jubelt. Der Anfang des Psalms, der früher über diesem Sonntag gestanden hat. Und ich habe voll Schrecken festgestellt, dass ich an diesem Sonntag in 15 Jahren Dienst noch nicht einmal einen normalen Gottesdienst gehalten habe, sondern immer irgendwie Konfirmationen waren oder, denke ich, vielleicht auch mal ein Sonntag vor der Konfirmation, den ich mir dann freigenommen habe. Es ist der erste Jubilate-Sonntag, den ich so feiere. Aber es hält uns auch wach, dass normalerweise um diese Zeit was ganz anderes wäre. Da wäre die Kirche voll, da wäre hier Leben, da würden wir singen und die Posaunen würden sich umdrängeln. Das ist alles anders. Nichtsdestotrotz wollen wir an diesem wunderschönen Abend gemeinsam Gottesdienst feiern. Und das tun wir im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir wollen beginnen mit dem Psalm 104, die Nummer 743. Und ich werde in den Rahmen und ab und zu unterbrechen mit dem Anfang des Liedes, mit dem ich vorhin angefangen habe. Ich bitte Sie und euch, mit den ausgerückten Versen anzufangen. Und ich werde jeweils die eingerückten Verse beten. Und dazu stehen wir auf. Du Schöpfer aller Dinge, du willst uns Menschen erneuern und einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in denen Gerechtigkeit wohnt. Belebe uns, wecke uns auf aus aller Verzagtheit, dass wir den Mut haben zu glauben. Lass uns lernen, einander zu achten und zu lieben und auferstehen zum Leben mit dir. Das bitten wir durch den, der wie unser Bruder ist, Jesus Christus. Amen. Wir hören die Lesung, die heute dran ist, und es ist die Lesung, die häufig bei den Konfirmationen sowieso gelesen wird.
Das Evangelium steht bei Johannes im 15. Kapitel. Christus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger.
Gemeinsam wollen wir unseren Glauben kennen, dazu stehen wir auf.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Mich von dir vertreiben, will auf deine
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Jubelt, so ruft uns dieser Sonntag zu, der heute Abend ja beginnt. In Schöpferlob haben wir mit dem Psalm eingestimmt. Wie jedes Jahr um diese Zeit sprießen die Blumen, blühen die Bäume, überzieht das zarte erste Grün die kahlen Bäume. Die Tage werden wärmer und heller, das tut gut, der Mai steht vor der Tür. Bräute steckten in den letzten Vorbereitungen vorm schönsten Tag des Lebens und in allen Gemeinden hier und ringsum würden normalerweise die Glocken läuten für die Konfirmanden, für die Erstkommunionkinder. Jubelt, das hat immer gepasst, aber dieses Jahr? Morgen konfirmieren sie in Ahrenshorst. Die Kirche empfängt mit Sicherheitspylonen, weniger Teilnehmern, Mundschutz, kaum Berührung, kein Gedränge, kein Umarmen, keine Posaunen, kein Singen und vor allem keine Feier. Jubelt? In diesem Jahr verhallt dieser Aufruf ungehört. Zum Jubeln ist uns einfach nicht zumute. Mehr als ein Jahr Pandemie machen müde und so richtig ist kein Ende abzusehen. Ein leiser Jubel höchstens von denen, die einen Impftermin bekommen haben. Auch das Wetter und die grünende Natur wollen nicht so recht trösten. Doch wir scheinen nicht ganz allein zu sein. In unserem Predigttext für heute verhallt auch ein Jubelruf fast ungehört. Paulus, nachdem unsere Kirche benannt ist, stimmt in einen Jubel ein. Mit geschliffenen, schönen Worten und Argumenten, beseelt von der Jesus-Sache, jubelt er auf dem Areopag, einem zentralen Platz in Athen. Er ist im Namen des Herrn unterwegs und möchte auch die gebildeten, gut betuchten Griechen für seinen Glauben begeistern. Es fängt vielversprechend an. Ich lese aus der Apostelgeschichte Kapitel 17. Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt, denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte. Da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn nun wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden von uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige eurer Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Das fängt doch vielversprechend an. Paulus knüpft an bei dem, was er bei den Griechen entdeckt hat, dem unbekannten Gotte, von dem will er ihnen erzählen. Was für eine Steilvorlage, so einen Altar zu finden. Die Griechen scheinen schon eine Leerstelle, einen Platz freigehalten zu haben für das Fremde. Sie scheinen eine Ahnung davon zu haben, dass ihre Welt, ihre Werte, ihre Götterwelt vielleicht nicht alles, nicht die ganze Wahrheit sind. Wie eine kleine Kirche mitten im Bankenviertel, zwischen hohen und glitzernden Bürotürmen, in denen das Geld den Takt vorgibt, wirkt das. Eine kleine Kirche als Lehrstelle, vielleicht Erinnerung oder Mahnung, dass da noch etwas war oder sogar ist. Paulus möchte, dass der unbekannte Gott bekannt wird. Und er beginnt ganz klassisch bei dem, was uns vor Augen ist, der Schöpfung. Dieser Gott, der Gott des Alten Testaments, der hat doch Himmel und Erde geschaffen, er hat jedem und jeder von uns das Leben eingehaucht. Damit ist er uns doch ganz nah. In ihm leben, weben und sind wir. Dieser unbekannte Gott ist doch gar nicht so fremd und vor allem fern. Und doch ist er anders, höher als wir. Der Gott des Paulus wird eben nicht mit Bildern verehrt und kann sich einfach in der Götterwelt neben Zeus und Aphrodite einreihen. Paulus ist in seinem ersten Leben Jude und das verheimlicht er nicht, wenn er weiter fortfährt. Da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Ehrlich ist er ja, und er verdammt auch nicht in Bausch und Bogen, was die Griechen gewohnt sind. Aber von Buße reden, muss man das? Es fing so gut an. Aus dem Marketing hätte was werden können. Wieder eine neue Gemeinde, finanzkräftige und gebildete Menschen, die der Sache Jesu wieder Schwung geben, ihre Beziehungen einsetzen und der Gemeinde Gewicht verleihen. Ist das klug, nun mit der Buße anzufangen, vom Gericht über die Welt zu sprechen? Wie reagieren die darauf, die Paulus zugehört haben? Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. Interessant, oder? Nicht die Rede gegen die Götterbilder oder der Aufruf zur Buße schreckt die Leute ab, sondern als Paulus von der Auferstehung Jesu spricht. Sie spotten ihm, sie winken ab und gehen. Das ist ihnen zu dumm. Auferstehung, wie kann man an sowas Widernatürliches glauben? Paulus, der muss ein Spinner sein. Einmal falsch abgebogen und die ganze Mühe umsonst. Da ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Enttäuscht wird er gewesen sein. Der große Wurf, eine Gemeinde in Athen, ist ihm nicht gelungen. Auch wenn er ein paar Leute hat ansprechen können, ein kleines Trostpflaster, das bleibt. Warum hat es nicht funktioniert? In der Diskussion mit der großen Tochter, ihr meine Argumente klarzumachen. Warum gelingt es nicht, meine Eltern davon zu überzeugen, dass sich etwas ändern muss, bei ihnen und zwischen uns? Ich habe eine wirklich gute Freundin, aber sie versteht nicht, warum ich mich für Sport so begeistere. Das steht echt zwischen uns. Wieso kapiert mein Arbeitgeber nicht, wie ich ticke? Und mit meiner Frau habe ich aufgegeben, ausführlich zu reden. Es bringt nichts. Nicht jeder von uns schwingt solche Reden wie Paulus. Aber jede und jeder von uns, denke ich, kennt die Situation, wo ich etwas versuche, anderen klarzumachen. Zeiten, in denen ich voller Elan in ein Gespräch, in eine Begegnung einsteige und enttäuscht werde. Ich kann mich nicht verständlich machen. Die anderen kapieren nicht, worum es mir geht. Immer geht der andere beim selben Stichwort an die Decke. Die Freude, der innerliche Jubel, mit dem Paulus in den Ring gestiegen ist, er verhallt kläglich. Warum kann er nicht landen? Mir hilft ein Blick auf den Paulus, den wir in den Briefen hören. Der kommt nämlich nicht so eloquent und parkettsicher daher, sondern er beschreibt sich selbst als jemanden, der nicht gut im Reden ist und der oft mit Ängsten zu kämpfen hat. Einer, der sich mit vielen körperlichen Leiden herumschlägt. Jemand, der eher in Grübel und Selbstzweifel versinken kann. Dieser Paulus schreibt viel von Kreuz und Auferstehung. Ja, das ist die Mitte seines, unseres Glaubens und die ist sperrig. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, schreibt er. In seinen Briefen und wohl auch auf seinen Reisen hat Paulus mit seinen spärlichen, persönlichen Möglichkeiten recht viele Menschen für die Sache Jesu begeistern können. Es war eben authentisch. Er war ganz bei sich. Wenn er nicht geschwollen von der Weisheit Gottes sprach, sondern vielleicht eher zögernd, manchmal stotternd, den Menschen nahebrachte, was Jesus mit seinem Leiden, mit seiner Auferstehung für ihn, Paulus, bedeutete. Paulus konnte vom Kreuz glaubwürdig reden. Die Menschen nahmen ihm ab, dass die Sache mit Jesus ihn berührte, befreite, erlöst hatte. Gott, wie er sich in Jesus zeigt, ist kein Gott für Werbekampagnen und geschliffene Abhandlungen. Das zeigt mir die Areopagrede. Der Jubel, zu dem uns der Psalm aufruft, der lässt sich nicht inszenieren, sondern der ist Ausdruck echter, gelebter Gotteserfahrung. Nur wenn wir wirklich mit unserem ganzen Ich in ihm leben, weben und sind, dann wird der Funke zünden und Jubel ausbrechen. Erst bei uns und dann bei den anderen. Mit unseren begrenzten Mitteln, so wie wir eben können. Wenn ich begeistert, berührt, befreit bin, dann kann ich das auch weitergeben, so wie ich eben bin. Gott wird das Seine dazu tun. Er wird's wohl machen. Da bin ich sicher. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Die heutige Kollekte, die wir einsammeln am Ausgang, ist bestimmt für den Kirchenkreis Bramsche. Und der Kirchenkreis Bramsche überlegt sich dann immer, wo er das Geld am dringendsten braucht. Wir haben ein Jugendfreizeitheim in Settrup bei Fürstenau. Für uns ist das ziemlich weit weg, deswegen kommen unsere Jugendlichen da gar nicht so viel hin. Aber das ist seit 1972 im Besitz des Kirchenkreises und eigentlich gut ausgelastet gewesen. Aber wie so vieles, wie alle Hotels und Restaurants, hat auch dieses Freizeitheim natürlich ein Problem mit einem Jahr Corona ohne Beherbergungszahlen, denn die Vermietungseinnahmen sind natürlich vollständig weggebrochen und das Haus wird trotzdem nicht jünger dabei. Deswegen soll die Kollekte dafür bestimmt sein und daneben am Ausgang die Kiste für die Diakoniespende, das Geld für die Bedürftigen. Am vergangenen Sonntag kamen zusammen 43,20 Euro und für die folgende Woche weisen wir darauf hin, morgen am Sonntag ist Gottesdienst in Ahrenshorst, deswegen sind wir heute auch am Abend, allerdings lieber nicht hingehen, denn die haben, wie gesagt, ihre Konfirmationen, die müssen sehen, dass sie die Plätze alle möglichst gut ausnutzen. Allerdings kann man diesen Gottesdienst im Livestream miterleben. Am Dienstag um 19 Uhr ist Kirchenvorstandssitzung und am kommenden Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl. Gestern wurde kirchlich bestattet aus unserer Gemeinde Helga Menke aus Osterkappeln. Sie starb im Alter von 88 Jahren. Wir hörten aus dem Spruch aus der Offenbarung: Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Wir schließen die Verstorbene und die Angehörigen in die Fürbitten mit ein. Fürbitten stehen wir auf. Die Fürbitten nehmen wir auf nach dem Satz: Du bist das Leben, erbarme dich. Ewiger Gott, du atmest mit uns, du liebst und wir leben, du bist die Quelle, dir vertrauen wir uns an. Du machst neu, wo Altes enden muss. Wir bitten dich für alle, die aufbrechen und nach einem neuen Miteinander suchen. Wir bitten dich für alle, die in ihrem Alltag dem Frieden dienen. Wir bitten dich für alle, die für andere einstehen und sie schützen. Du bist das Leben, erbarme dich. Ewiger Gott, du gibst Leben, wo der Tod regieren will. Wir bitten dich für alle, die trauern und ohne Hoffnung sind. Wir bitten dich für alle, die mit dem Tod ringen und Schmerzen haben. Wir bitten dich für alle Verzweifelten und deren Klage verstummt. Du bist das Leben, erbarme dich. Ewiger Gott, du begeisterst und weist uns ins Weite. Deshalb bitten wir dich für alle, die nach dir Ausschau halten und auf dein Wort hören. Wir bitten dich für deine Gemeinde, für alle, die in dir bleiben wollen und auch für die, die in Zweifel und Angst leben. Wir bitten dich besonders für unsere Kinder und Jugendlichen. Du bist das Leben, erbarme dich. Naher Gott, du atmest mit uns, du liebst und wir leben. Du bist die Quelle. Dir vertrauen wir uns an durch Jesus Christus, auferstanden von den Toten, damit wir mit dir leben können. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in diesen Abend und die kommende Woche mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz.